Hi zusammen, hier sind Özge
und Milos vom O-Ton aus dem Oberanger. Der Podcast, in dem wir mit Menschen quatschen. Menschen, das sind Personen, die sich in Kunst, Kultur, Sport und Politik herumtreiben und sich zu uns verirrt haben. Und hier kommt die Pointe, nicht nur aus der Sozenbubble. Man muss sich auch nicht immer streiten in einer Demokratie. Sorry, Helmut Schmidt.
So, genug von uns. Damit ihr uns nicht die ganze Zeit ertragen müsst, seid ihr gefragt. Eure Ideen, Anmerkungen und ja, sogar Kritik sind herzlich willkommen. Wir freuen uns auf die Sendung. In diesem Sinne, Packmas.
Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Podcastes O-Ton. Heute geht es pünktlich zum Weihnachtsgeschäft um das große Thema Charity-Entwicklungszusammenarbeit, Afrika im Ganzen und Nigeria im Besonderen.
Ja, da freue ich mich besonders auf das Thema. Vor allem Nigeria hat sich ja vor kurzem auch aufmerksam auf sich gemacht mit den ganzen Protesten. Das konnte ich auf Instagram vor allem beobachten und habe gemerkt, wie, keine Ahnung, ich eigentlich insgesamt über Afrika oder Nigeria im Besonderen habe. Aber jetzt kurz vor Weihnachten sehen ja viele von uns, nehme ich an, auch unbewusst wahrscheinlich, diese ganzen Werbeplakate und die Werbespots von entwicklungspolitischen Organisationen mit dem Aufruf, eben an das arme Afrika zu spenden.
Genau, und wenn wir uns die Bilder anschauen, die mit denen wir dann bombardiert werden, stellt uns dann relativ schnell die Frage, wann kann ich spenden, wie kann ich spenden, warum sollte ich überhaupt spenden und ist das nicht irgendwie alles Schwachsinn? Und andererseits gibt es ja staatliche Institutionen wie die Entwicklungszusammenarbeit und auch private Organisationen, die da aktiv sind. Und da fließen ja auch einige Gelder rein in internationale Arbeit. Hilfsgelder sind ja als Begriff allgemein bekannt. Und eigentlich sind sie ja dafür da, Entwicklung in den jeweiligen Staaten zu fördern. Aber nicht so wirklich Ergebnisse bekommen wir daraus, also wir spenden und haben dann ein gutes Gefühl zu Weihnachten, aber ansonsten interessieren wir uns nicht dafür großartig. Das ist so die allgemeine dahin wabernde Situation oder vielleicht doch nicht. Darüber reden wir mit Dr. Daniel Mann, dem Büroleiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Nigeria.
Da freue ich mich auch besonders auf ihn. Aber bevor wir uns zu ihm schalten, würde ich gerne, Milos, von dir wissen. Und kann es mir schon erahnen, spendest du denn gerade vor Weihnachten?
Gerade vor Weihnachten nicht, aber das könnte daran liegen, dass ich nicht religiös bin. Allerdings sehe ich das tatsächlich um ein klassisches politisches Klischee zu bedienen, differenziert. Weil eigentlich finde ich Spenden nicht gut. Mhm. Aus dem einfachen Grund, weil man zum einen in die Situation kommt, sich selber auszusuchen, ein Projekt gefällt mir und das will ich fördern. Um es mal ganz platt auszudrücken, ich unterstütze zum Beispiel eine Privatschule und dort wird dann etwas beigebracht, was mir persönlich gefällt, unabhängig davon, ob es den allgemeinen Bildungsziel für Schulen zum Beispiel gerecht wird und ein ordentliches Abitur oder eine andere Art und Weise von Ausbildung sicherstellt und Standards vernachlässigt. Und da frage ich mich, ist es meine Aufgabe zu entscheiden, wie Leute in Zukunft zu leben haben? Oder ist es mein vergleichsweise beschränkter Blick, der sagt, so soll das aussehen? Oder ist es nicht viel eher eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, in der wir gemeinsame Lösungen suchen? Also aus meiner Sicht, ich spende relativ wenig, außer es sind halt tatsächlich gerade Katastrophen, wo Nothilfe notwendig ist. Ansonsten gehe ich eher über den Weg zu sagen, ich gehe in Vereine, die zum Beispiel vor Ort gesellschaftlich einiges leisten. Das muss jetzt nicht das klassische System sein, der Tagesbetreuung. Also zum Beispiel ist es auch für mich etwa ein Teil dieser Aufgabe, Mitglied eines Sportvereins zu sein und sicherzustellen, dass das gesellschaftliche Leben weiter funktioniert. Und ansonsten, glaube ich, ist es eben sehr stark eine staatliche Aufgabe, also eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Entwicklung zu leisten.
Ich verstehe deinen Punkt. Allerdings gibt es natürlich auch viele Menschen beispielsweise, die einen Migrationshintergrund haben und sagen, ja, ich möchte, mir tut es weh, was zum Beispiel in meinem Heimatland oder auch in dem Land meiner Eltern jetzt, was da gerade passiert, oder dass ich möchte da irgendwie einen Beitrag dazu leisten und ich verdiene gut, ich kann was abgeben. Und deswegen mache ich das. Und ich glaube, dass viele Menschen kurz vor Weihnachten auch, klar, natürlich spielt das da auch mit rein, dass man auch dieses Denken hat, so Karma-Prinzip, ne, ich gebe was und bekomme dann im Endeffekt auch was zurück, ob das jetzt ein gutes Gewissen ist oder nicht. Aber jeder hat, glaube ich, da seine anderen Gründe. Ich beispielsweise überlege mir tatsächlich auch immer Richtung Ende des Jahres, ob ich spenden soll oder wo gerade Not ist. Mir ist zum Beispiel dieses Jahr auf jeden Fall Moria eingefallen und da gibt es ja momentan auch verschiedene Projekte. Ich glaube, dass es halt super, super wichtig ist, dass man nicht einfach random sagt, ich nehme jetzt mal Geld in die Hand und spende, ach, wo auch immer hin, das wird schon irgendwo ankommen und ja, benutzt werden für was auch immer und ich fühle mich gut dabei und habe ein gutes, hab einen Bonus dann auf meinem Karma-Konto, so nach dem Motto. Ich glaube, dass wir uns explizit damit auseinandersetzen müssen, bevor wir irgendwelche Gelder spenden. Also hinterfragen müssen, auch wirklich gucken müssen, welche Projekte unterstütze ich und kommen die auch wirklich da an, was uns prophezeit wird, weil da kennt man ja wirklich genug Beispiele, wo es eben nicht so abgelaufen ist. Und also es ist, glaube ich, nicht sehr einseitig und auch zum Beispiel dieses Charity-Prinzip, ne, dass dann im Dezember dann irgendwie diese Fernsehshows auch stattfinden, wo dann die Leute dann irgendwie irgendwo in Afrika unterwegs sind oder eben in diesen lateinamerikanischen Ländern und irgendwie welche Kinder filmen und irgendwelche was zeigen und dann sitzen da irgendwelche Promis am Telefon und dann kann man da anrufen und sozusagen mit einem Anruf Geld spenden. Das finde ich irgendwie auch ein bisschen, wie soll ich das sagen, so ein bisschen so hochnäsig und ein bisschen auch beschämend. Also ich finde, Spenden ist eine gute Sache. Vielleicht muss man das nicht nur zu Weihnachten, sondern wenn man das wirklich ernst meint, auch immer wieder gucken, wann ist gerade Not und was könnte ich irgendwas unterstützen. Und wenn man da Bock drauf hat, kann man das definitiv machen. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sollten da viel, viel mehr hinterfragen. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt auf das Gespräch mit Daniel.
Genau, ich auch. Gerade im Hinblick, weil er ja dann vor Ort sieht, was die Charity-Industrie dann vor Ort leistet. Ich benutze diesen Begriff absichtlich jetzt despektierlich. wenn ihr nach dem Anhören dieser Folge eure Meinung dazu äußern wollt, schreibt uns doch gerne zum Beispiel auf Instagram.
Auf jeden Fall.
Was ihr dazu meint. Wir freuen uns auf eure Kommentare.
Also, wir begrüßen heute Dr. Daniel Mann. Und zwar befindet er sich gerade in Nigeria bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und da stelle ich doch gleich mal die Frage, was machst du bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und was macht die Friedrich-Ebert-Stiftung im Allgemeinen?
Allgemein macht die Friedrich-Ebert-Stiftung ja viel. Ich beschränke mich mal drauf, was wir in Nigeria machen. Denn was man bei uns üblicherweise Landesvertreter nennt oder auf Englisch Resident Representative. Das heißt, ich bin der Vertreter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Nigeria. In Nigeria hat die Friedrich-Ebert-Stiftung seit der wenigen Länder für das Haben zwei Büros, eins hier in Abuja, in der Hauptstadt, und eins in Lagos, der größten Stadt- und Wirtschaftsmetropole. Und wir haben hier insgesamt ein Team von 18 NigerianerInnen, bei uns die sogenannten Ortskräfte, und meine Wenigkeit hier als Repräsentant der RBS vor Ort. Was wir machen, sind im Wesentlichen, arbeiten wir in drei Bereichen. Das ist einmal Demokratie und Partizipation. Also früher hätte man Demokratieförderung gesagt, sagen wir heute nicht mehr. Da machen wir Jugendbildungsprogramme, Frauenförderung, Genderpolitik im weitesten Sinne, alles mögliche, auch Feminismus. den Bereich. Dann haben wir den zweiten großen Punkt, den wir hauptsächlich in Lagos machen. Das ist die Gewerkschaftskooperation, also die FES ist nicht nur in Nigeria, sondern generell im Ausland die offizielle Vertretung des DGB. Da haben wir ein Mandat von vor, weiß ich gar nicht, irgendwann aus den 60er haben wir das aufgekartet. Und arbeiten wir mit den nigerianischen Gewerkschaftsbünden zusammen, den Nigerian Labour Congress und den Trade Union Congress. Für Säule haben wir hier Sicherheitspolitik, allerdings unter diesem Überschrift menschliche Sicherheit, relativ viel mit NGOs, CSOs, also sprich zivilgesellschaftlichen Organisationen in der Konfliktbearbeitung. Da geht es aber um innernigerianische Konflikte. Das sind so die drei großen Themen, die die Ebert-Stiftung in Nigeria macht. Das deckt sich im Wesentlichen mit dem, was die Ebert-Stiftung in den meisten afrikanischen Ländern betreibt. Wie ihr wahrscheinlich wisst, wir haben sozusagen Afrika ein bisschen über 20 Büros, weltweit so um die 100 Büros. All das läuft nach wie vor so unter dem Label Bildungsarbeit, politische Bildungsarbeit. Das unterscheidet sich ein bisschen von dem, was die Friedrich-Ebert-Stiftung in Finnland, also Deutschland, macht, die Arbeit, die ihr wahrscheinlich eher kennt. Im Ausland haben wir ein paar Vorteile. Einer der großen Vorteile ist, dass wir deutlich enger mit Parteien und Organisationen zusammenarbeiten können als in Finnland. Also hier in Nigeria haben wir leider keine Partnerpartei, also keine Sozialdemokraten, keine Partei, die uns zugehörig führt, aber eben sehr enges Austausch mit den einzelnen Gewerkschaften.
Okay, richtig spannend. Du hast ja gesagt, für Nigeria bist du sozusagen der Experte. Ich sag's jetzt mal sehr flapsig, sehr oft hört man so den Begriff Afrika und also gerade wenn man in Europa ist und sehr viel weiter oder tiefer geht man da nicht. Darum würde ich ganz direkt mal fragen, was geht denn zum Beispiel jetzt gerade in Nigeria vor, dass wir wissen sollten?
Was wir wissen sollten? Das ist eine gute Frage. Also wir fangen mit dem Einfachsten an. Also es geht langsam stark auf Weihnachten zu. Was zu allerlei Shopping-Stress führt, aber auch dazu, dass zum Beispiel die Kriminalität steigt. Was geht in Nigeria sonst ab? Politisch gesehen ist das Land, ja, also das kann man jetzt unterschiedlich beurteilen. Seit 1999 sind wir hier in der 4. Republik Nigeria. Also da ist die letzte Militärdiktatur hat da geendet. Und seitdem haben wir hier demokratische Wahlen und wählen auch regelmäßig Parlament, Präsidenten und so weiter. Mit einem ziemlich amerikanischen System. Also es ist schon First Past the Post System, da wird alle 4 Jahre gewählt und dann meistens integriert ist der Präsident schon da. Sonderregeln. Dann 32 Bundesstaaten und eigentlich Federal Capital Territory, also das ist vom Staatsaufbau gar nicht so unterschiedlich, wie man jetzt vielleicht aus den USA kennt. Und auch eine föderale Republik, also tatsächlich die Bundesrepublik Nigeria. Also das ist in Deutschland sehr ähnlich. Was gerade abgeht, ist, ja, also dass Corona hier im März auch zu einem sehr langen Lockdown, also wirklich harten Lockdown geführt hat, der jetzt mehr oder weniger in unterschiedlichen Stufen seit Mai. Das meiste ist auch, also tägliche Leben funktioniert eigentlich wieder fast normal, auch wenn es theoretisch noch alle möglichen Maskenpflichten gibt, das hält sich bloß keiner dran. Die Krankheit ist also im politischen Raum ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber die wirtschaftlichen Probleme bleiben. Also 16, 17 hatte man hier große Rezession. Da hat man sich gerade so ein bisschen rausgearbeitet, 2018, 19. Und jetzt gehen die Wirtschaftszahlen, also alles steht auf Miete. Der Ölpreis ist gefallen. Nigeria ist der größte Erdölproduzent Afrikas, einer der größten der Welt. Das heißt, die gesamte Wirtschaft hängt sozusagen am Erdölpreis. Und wenn der fällt, weil jetzt weltweit eine Krise ist, dann fällt ja auch alles zusammen. Das und anderes hat dazu geführt, dass, also hier so, eine, also es hätte eine generelle Unzufriedenheit mit der politischen Ebene oder Staatspolitik. Jetzt auch nichts Neues, das ist hier schon seit Jahren absehbar. Es herrscht, glaube ich, auch allgemein die Stimmung, dass sich, egal welche von den zwei großen Parteien hier regiert, jetzt wirklich was ändert. Und im massiven sind halt auch noch Generationenkonflikt on top. Also es sind über die Hälfte, rein über die Hälfte der NigerianerInnen ist unter 18. Durchschnittsalter ist ein bisschen unter 18 hier, die beiden großen Parteien mit ihren Präsidentschaftskandidaten bei jenseits der 70, also da sehen wir ungefähr, wo da die Spaltung hingeht. Und jetzt im Oktober zuletzt das Ganze mal wieder eskaliert. Da gab es eine große Protestbewegung. Die hat man in Deutschland so am Rande mitgekriegt. Ich wurde zumindest einmal interviewt. Und das ist SARS hier. So, SARS ist in dem Fall nicht die Lungenkrankheit, sondern die Special Anti-Rubbery Spot, glaube ich. Das ist eine von ungefähr 50 Polizeieinheiten, die es hier so gibt. Also es gibt hier eine Myriade von Polizeispezialeinheiten, alle mit eigenen Abkürzungen. Und die ist besonders bekannt dafür, dass sie es erstens mit dem Recht und Gesetz nicht so genau nimmt und zweitens gerne auch ihre Waffen einsetzt, um schwieriger einzutreiben oder starke Rolle zu fahren, irgendwie auszubauen. Das hat dann zu so einer Bewegung geführt, die, ja, also wie kennt man das in Deutschland? Black Lives Matter kennt ihr ja wahrscheinlich. So, und also in ähnlicher Art und Weise ist ja die Jugend auf die Straße gegangen, um gegen Polizeigewalt zu demonstrieren oder diesen Hashtag #EndSARS. Was eigentlich sehr gut funktioniert hat, das war alles sehr friedlich, unglaublich dezentral organisiert, ein bisschen die Bildungsstreik damals, falls ihr das noch was sagt. Und hat dann mehrere große Demonstrationen in vielen Städten geführt. Dem wurde dann Ende Oktober relativ schnell Strich durch die Rechnung gemacht, indem man gewalttätig dagegen vorgegangen ist. So, also man weiß offiziell immer noch nicht wer. Unter anderem wurden in Lagos Dutzend Leute erschossen und dann im ganzen Land so um die 100. Und seitdem, ja, sind die Proteste ein bisschen am Boden, aber das vielleicht so als Highlight jetzt aus den letzten Tagen.
Also genau, von den Protesten habe man in Deutschland schon was mitbekommen, aber ich glaube nur in bestimmten Kreisen. Also ich habe das zum Beispiel auf Instagram verfolgt oder auch das zum ersten Mal gesehen. Genau, auf bestimmten Seiten, hauptsächlich auch, weil beispielsweise viele aus der Musik, ja, Bubble, Rap oder so sich solidarisiert haben und das öffentlich gemacht haben, Songs gemacht haben und dann ist auch sozusagen in Deutschland so eine Bewegung auch ein bisschen entstanden. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst, Machiavelli, die haben da eine Folge dazu gemacht und also in bestimmten Kreisen hat man das schon mitbekommen, aber natürlich nicht irgendwie also so richtig medial. Und das war dann schon interessant zu sehen, weil auch mit Black Lives Matter, Polizeigewalt in den USA hat das ja mega die Runde gemacht. Das ist ja wirklich dann auch nach Europa rüber geschwappt, aber das, was in Nigeria da ja los war, das wissen, glaube ich, tatsächlich nur die wenigsten.
Was glaubst du denn, wo liegt das große Problem darin, was auch jetzt auch Özge geschildert hat? In den USA gab es Geschehnisse, die waren sofort in den Medien und die Proteste in Afrika sind ja nicht klein im Vergleich. Und dennoch ist es vielleicht eine Randerscheinung, vielleicht mal eine Kolumne und sonst kommt sehr wenig an Infos wirklich ins öffentliche Leben darüber. Ist es einfach komplettes Desinteresse an dem, was um einen herum passiert, oder ist es tatsächlich ein Problem daran, wie wir uns mit solchen Themen befassen?
Also ich meine, das für Leute, die ja jetzt nicht auch nicht das erste Mal auf dem Kontinent arbeiten oder in dem Bereich, ja klar, das ist was, was wir immer beobachten. Für viele ist dann halt einmal über den Atlantik näher, als einmal auf den Nachbarkontinent zu schauen. Das ist so for better or worse. Weil ich kann jetzt auch nicht genau beantworten, woran das liegt. Es gibt halt sehr wenig, glaube ich, auch Medien, die sich ernsthafte, Korrespondenten leisten. Das ist dann immer ein oder zwei Afrika-Korrespondenten oder Korrespondenten pro Zeitung oder pro Medienhaus. Und die berichten dann aus Nairobi oder Johannesburg für den ganzen Kontinent, oder wenn es noch hochkommt. Die deutsche Welle ist schon hier, ne? Also es gäbe schon was. Im angloamerikanischen Bereich ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders, weil es da auch eine größere Diaspora-Verbindung gibt. Ich glaube, es wäre was Deutschland nicht schaden würde oder auch der deutschen Öffentlichkeit wohl sich freuen würde. Auch gerade wenn es nicht nur mit, also Proteste, ich würde sagen, die sind ja sogar was Positives. Das zeigt ja, dass es ein zivilgesellschaftliches Leben gibt. Das zeigt auch, dass die Jugend unzufrieden ist mit dem Status quo. Das zeigt ja auch, dass es durchaus Kräfte gibt, die in der Lage sind, sich zu organisieren. jenseits von den sehr trägen politischen Parteien hier. Ich meine, das ist jetzt in Deutschland, ich frage, ob sich das anschaut oder nicht. Nigeria, das ist so mein erster Eindruck, wir sind auch noch nicht lange hier. Das ist das abstandgrößte Land Afrikas. Es ist die größte Volkswirtschaft Afrikas, viel weniger als in anderen Ländern, in denen ich schon war. Guckt man auch hier nach aus. Also man beobachtet hier viel mehr Nigeria selber als jetzt auch die Nachbarländer. War vorher in Ghana, das ist was anderes. Wenn man in Ghana ist, dann setzt man sich in Ghana schon mit Ghana auseinander, aber man berichtet auch ständig, was drumherum los ist. Nigeria ist ganz anders, berichtet man über Nigeria oder noch vielleicht die USA und vielleicht UK. Deutschland kommt hier auch kaum vor in der Presse. Also insofern würde ich sagen, das ist durchaus beruht durchaus auf Gegenseitigkeit. Auf der anderen Seite, das ist immer so ein, wie soll man sagen, das ist so ein Wunsch nigerianischer Außenpolitik, der aber, glaube ich, nicht wirklich erfüllt werden kann, quasi, dass Deutschland als größtes Land der EU doch Nigeria als größtes Land der AU, also der Afrikanischen Union, doch natürliche Partner sein müsste, um jetzt gemeinsam irgendwie diese beiden Weltregionen zusammenzubringen. Aber auch in der Praxis kommt jetzt da auch von nigerianischer Seite ein paar Partien, ja, also da sind die Botschafterposten in London oder in Washington, stelle ich die sozusagen die prestigeträchtigere. Insofern, ja, was wir immer versuchen beizutragen als Ebert-Stiftung oder auch ich jetzt speziell in Nigeria, ist halt ein bisschen diverseres Bild zu schaffen. Das ist ja auch oft schon viel, dass man sagt, da Afrika nur als Einfluss, weil in dem Fall reden wir mal über Nigeria, dann reden wir vielleicht mit einem Kollegen über Berlin oder sonst was. Das ist schon mal viel wert. Und ich glaube, was man eben auch zeigen muss, ist, dass das die nigerianische Gesellschaft, genauso wie die deutsche Gesellschaft, ist ja keine monolithischen Blöcke. So, hier gibt es reiche Leute, hier gibt es arme Leute, hier gibt es linke Leute, hier gibt es rechte Leute, hier gibt es alles irgendwie dazwischen. Und das ist überhaupt ein bisschen weiterzubringen, das finde ich schon mal immer ganz gut. Da finde ich auch die Einladung sehr nett, da ein bisschen drüber zu quatschen. Jetzt bei diesen Protesten, ja, es ist natürlich ein bisschen schade, aber dieses Jahr ist auch schwierig vom nächsten Gedanken her. Und dann ist es quasi schon ein Ereignis, dass es überhaupt vorkommt. Mal gucken, wie es weitergeht. Es hieß jetzt eigentlich auch, dass diese Proteste wieder anfangen. Sollten gestern, aber so richtig läuft es noch nicht. Vielleicht bleibt es auch das Weihnachtsgerücht, man weiß es hier nicht so ganz. Also die Stimmung im Land ist eher so eine Tiefbruchstille, muss man schon sagen.
Ja, die Wahrnehmung ist, glaube ich, ein wenig monolithischer in Deutschland, als du sie natürlich vor Ort schildern kannst. Aus dem Grund auch so meine Frage, was müsste denn deutsche Außenpolitik leisten, damit sich diese Situation ändert, die du ja so ein bisschen vorher geschildert hast, dass die beiden größten Staaten der jeweiligen kontinentalen Union tatsächlich einen ordentlichen Austausch hinbekommen?
Er lacht.
Ja, müssen wir mal nach Heiko fragen. Nein, also tatsächlich, das ist schon ein guter Punkt. Ne? Und da würde ich auch euch und auch die Hörer bitten, könnt ihr auch gerne mal bei FES Deutschland vorbeischauen, also unserem Afrika-Referat, haben wir einiges zu lesen, wer sich da genauer reinlesen will. Auch gerade zu dem Thema. Ich glaube, was Deutschland seit Jahren verpasst oder seit Jahrzehnten in der Außenpolitik ist, man ist ja befreundet mit eigentlich allen Ländern Afrikas, der Afrikanischen Union, in dem Fall hier der ECOWAS, also der Westafrikanischen Gemeinschaft. Man wird eigentlich auch sehr positiv wahrgenommen, weil man sich jetzt auch nicht so direkt in irgendwelche Innenpolitik einmischt. Aber gleichzeitig ist es halt so, ja, dann diese deutsche Entwicklungszusammenarbeit, die ist schon gern gesehen, weil man vernünftige Sachen meistens macht und der jetzt auch Gerd Müller ist da, der sparsam mit dem Geld umgeht. Aber so dieses gerade das Außenpolitische, wie du gesagt hast, ist halt so, ja, dann kommt man mit so einem Compact for Africa. Ja? Und dann hat man ja den großen tollen Plan hier, Marshallplan für Afrika und keine Ahnung, und hast du nicht gesehen und man denkt sich hier auf dem Kontinent, so, ja, Entschuldigung, also was entwickelt ihr da oben eigentlich für Pläne für uns? Also aus welcher Zeit ist das denn bitte jetzt hergekommen? Und die zweite große Punkt an der Sache ist dann so, das deutsche Engagement ist halt nicht so richtig Fisch und Fleisch. Man sagt immer, ja, das ist alles wichtig für uns und das ist unser Nachbarkontinent und wir müssen da hin und wir müssen da hin und bla 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 bla. Und dann hat man einfach nicht so viel zu bieten wie jetzt China oder Russland oder die USA oder vielleicht die USA ist weniger oder Trump, muss mal gucken, wie sich weiterentwickelt. Aber das ist dann, oder auch Frankreich und Großbritannien. Da muss man halt tun, ja gut, also schön, dass ihr unsere Freunde sein wollt, aber was kriegen wir denn dafür? Ja, und dann halt zu sagen, ja, wir machen euch hier ein bisschen Demokratie und hier und da und dort, das bringt jetzt auch nichts, ja. Also da ist die durchschnittliche Prozessen ja auch nicht bereit, was zu tun. Und gerade für Nigeria, glaube ich, man kommt sich da ein bisschen, also das weiß für Afrika generell, für Nigeria, das, was die, das wissen die Leute mal auch. Was die gerne sagen, die werden halt gerne selber Teil der G20. So. Die werden nicht gerne Teil von einem Programm, das die G20 nach Afrika schicken, sondern sie werden halt gerne selber da als größte Volkswirtschaft des Kontinents. So, und dann würde ich sagen, die G20 sinnvollerweise, naja, also eure Wirtschaft ist jetzt eigentlich nichts, was man in diesem Zirkel haben kann. Auch nicht ganz zu Unrecht. Da kommt man nicht so richtig zusammen. Aber dass Deutschland, wie soll man das sagen, immer nur nette, also bringt halt nette Worte, aber es kommt nicht konkretes bei rum. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Quintessenz aus nigerianischer Sicht und ich glaube aus deutscher Sicht, ohne da Leuten oder den nigerianischen Außenpolitik jetzt nahe treten zu wollen, ist halt auch so, ja, man ist klar, man ist das größte Staat hier, die größte Volkswirtschaft, aber was macht denn sonst noch so? Ne, also ja, da ist man aber auch als Deutschland nicht ehrlich genug. Also das für wirtschaftliche Interessen, also das ist jetzt ja kein Land, was dir, keine Ahnung, einen Kuka-Roboter abkauft, und dann damit irgendwie Autos zusammenzuschrauben. Ja? Also du hast halt auch schon kaum was bieten, was hier gerne gekauft werden würde. Und andersrum, ob man jetzt aus Nigeria was braucht, weiß ich nicht. So, also das hat man bei der deutschen Außenpolitik ja nicht. Und das, was man dann macht, ist halt das, was ich heute so neudeutsch so gerne Fluchtursachenbekämpfung nennt. Ja? Dann kommt man her und versucht den Leuten zu erklären, ihr müsst doch bitte eure abgelehnten Asylbewerber wieder aufnehmen. Und dann sagt der Geier, das kriegt recht, also wir haben hier 200 Millionen Leute, wegen euren wegen den paar Tausend unserer Staatsbürger, die bei euch sind, also Entschuldigung. Ja, also warum sollten wir, also da prallen Welten aufeinander sozusagen. Das, ja. Das ist jetzt die Kurzanalyse deutscher Außenpolitik.
Ja, vielen Dank. Ja, also wir stehen ja genau wie die ganze Welt vor Weihnachten und da kommt ja dann Afrika in Anführungsstrichen nochmal so ein bisschen in den Vordergrund, was eben auch diese Entwicklungshilfe oder auch diese entwicklungspolitischen Organisationen betrifft. Ich finde es halt immer ganz interessant, wenn man aus der Perspektive mal überlegt, dass dann im Fernsehen, also vor Weihnachten oder auch auf den Straßen eben diese Plakate zu sehen sind oder diese Werbespots mit den dünnen, armen, schwarzen Kindern. Und das rückt ja quasi auch, ich sag mal, die Menschen im Kontinent Afrika auch so gesamtheitlich. Also da unterscheidet man ja nicht. Das hat ja auch natürlich was mit der Hautfarbe zu tun. Aber da sieht man ja eben dauernd diese Bilder und denkt dann quasi in Deutschland, ja, die sind ja, das ist ja Afrika. Also dass die Länder irgendwie unterschiedlich sind, wird gar nicht halt sozusagen betont, sondern die sind ja alle so, die sind alle arm und denen geht's allen schlecht und jetzt vor Weihnachten mache ich doch mal was Gutes und spende Geld. Und da kam jetzt aber auch die letzten Jahre immer wieder auch die Diskussion beispielsweise, inwiefern das sinnvoll ist oder was das überhaupt bringt im Endeffekt. Und das würde mich mal interessieren, wie das in Nigeria ist.
Also, eine hervorragende Frage. Vielleicht fange ich mal mit dem wie soll man sagen, Spendengeschäft am Anfang an. Also generell würde ich sagen, ja, also Aussicht das heißt, wenn man für eine vernünftige Organisation spendet, dann ist das sicherlich nicht schlecht. So, vernünftige Organisation würde ich immer sagen, ist, ohne dass wir damit irgendeine geschäftliche Verbindung haben, UNICEF, Oxfam, paar große, wer in die Richtung gehen will, was auch die kirchlichen, also jetzt sind für meine Abteilung, aber die machen schon gute Sachen. So, das ist mal das Erste. Man muss also jetzt kein schlechtes Gewissen haben, weil man spenden will. So, andersrum ist es natürlich auch so, dass man damit jetzt nicht zum Retter Afrikas wird, ja, oder zur Retterin. Und dass man jetzt damit auch noch nicht wirklich irgendwas Nachhaltiges erreicht hat. So, dann kommt es halt speziell an, für den Leuten immer raten, sich anzufügen, was es genau ist. Ich würde immer auch sagen, aus eigener Anschauung, tatsächlich sind die Großen wahrscheinlich besser als die Kleinen. So blöd, wie das jetzt klingt, weil die schon eigentlich Prozesse haben, auch vernünftig nachzuschauen, was mit dem passiert und auch eigentlich einigermaßen Projekte haben, die durchaus im modernen Sinne, wie man so sagt, eine nachhaltige Entwicklungslösung erzielen wollen. Und wenn man jetzt durch sowas wie Oxfam anguckt, die haben durchaus auch einen semi-sozialistischen Background, also von ganz früher mal, ganz viel kooperative Landentwicklung und sowas. So, das war Punkt 1. Punkt 2, diese Werbeanzeigen gehen eigentlich gar nicht und das ist eigentlich auch schon seit Jahren thematisiert und es gibt sicherlich viele auch Organisationen schwarzer Menschen oder People of Color in Deutschland, die sich damit auseinandersetzen. Da würde ich den Leuten mal raten, auch da mal ein bisschen zu recherchieren. Es gibt sicherlich Leute, die es besser rüberbringen können als ich. Es hat sich auch viel zum Besseren gewendet. Also es gibt inzwischen auch quasi, wie soll man sagen, Best Practice Beispiele davon, wie so eine Werbung eben auch vernünftig ausschaut, ohne die Leute als Opfer darzustellen, weil das ja das, was du angesprochen hast. So, bloß weil irgendein Mensch arm ist, egal in welchem Land, der Welt ist er ja deswegen grundsätzlich ein Opfer von allem. Also, muss ich ja nicht so als solches darstellen, so. Sollte schon irgendwie emanzipieren oder empowern eben sein. Viele Organisationen verzichten ja auch inzwischen komplett auf Menschenbilder, also Bilder von Menschen und vor allem Kindern. Weil das geht eigentlich auch gar nicht, so. Da haben wir jetzt auch, glaube ich, einige alles schon gesagt, die mich gar nicht auseinandersetzen. So, das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt zur Entwicklungszusammenarbeit generell. Nigeria ist auch, weil es nicht diesen Good Governance Kategorien entspricht, die DAC heißt das dann, also die alle offiziellen Entwicklungsländer, Entwicklungszusammenarbeitgeber, also Geberländer, OECD-Länder im Wesentlichen, vereinbart haben und da sind sie kein offizielles Partnerland der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, was nicht heißt, dass sie kein Geld kriegen. Also auch die Ebert-Stiftung finanziert sich ja aus Mitteln der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Nigeria. Die GIZ, also die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit aus Deutschland, haben über 200 Leute hier vor Ort. Also es gibt hier einiges Geld rein, die Zahlen müsstest du mal recherchieren, das ist auch gar nicht. Also da wird einiges gemacht, eben in ähnlichen Bereichen, wo wir auch unterwegs sind. Das funktioniert schon, so, das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Es kann natürlich niemals die alleinige Lösung sein für die Probleme der Armut. Also was Nigeria nämlich auch ist, und das ist ja das dritte Punkt, den du angesprochen hast, also das ist ja kein Monolith, wie gesagt, das ist das Land mit den meisten armen Menschen der Welt, tatsächlich nach absoluten Armutskriterien, die sind ja wahrscheinlich noch 1,50 Dollar am Tag, gibt es nirgendwo mehr arme Menschen als in Nigeria, ich glaube über 100 Millionen. Also über die Hälfte der hiesigen Bevölkerung. Also mehr als in Indien. Absoluten Zahlen. Gleichzeitig gibt es hier, ich glaube, 2 oder 3 der reichsten Männer Afrikas und die sind durchaus auf dem World Ranking der Milliardäre relativ weit oben vertreten. Es gibt, wenn ihr mal nach Lagos kommen solltet, werden ganze Stadtteile hingeklatscht. Da wird jetzt ein riesiges Landgewinnungsprojekt vor der Küste gemacht, das nennt sich Eco Atlantic, sieht aus wie Kuba, wenn es mal fertig ist. Ja, also mit Hochhäusern und allem drum und dran. Es fahren hier Karren durch die Gegend in Abuja, der Hauptstadt vor allem, das habt ihr noch nicht gesehen, da geht es selbst in München Kindergarten, ja? Also selbst auf der Ludwigstraße oder wie das da bei euch heißt, also wenn du hier spazieren gehen willst abends, da hast du aber mal die Mercedes E in der Blitzsee Edition. Also es gibt hier quasi alles und das ist dann halt was, wo ich sage, ja, Entwicklungszusammenarbeit kann dann natürlich einen Beitrag leisten, mal was zu ändern, das stimmt schon, aber das ist ja Kapitalismus auch in Reinform, ne? Das ist halt die Menschheit da. Das ist, hier gibt es halt sehr viele reiche Leute, die noch viel mehr arme Leute ausbeuten. So, und im globalen Zusammenhang ist da immer nur die Frage, was kann Entwicklungszusammenarbeit leisten, so ein bisschen Ausgleich zwischen Nord und Süd, sicherlich. Aber es geht halt nur bis dahin, wo auch eine Handelspolitik das erlaubt, wo Handelsabkommen auch geschlossen werden, die halt irgendwie ein bisschen fairer sind, das ist auch so eine Allgemeinplatte, das stimmt halt. Und wo halt irgendwie sowas, und deshalb machen wir ja die Gewerkschaftsarbeit, was wie eine globale ArbeiterInnenbewegung dem entgegensteht. Und wo ich eben auch jenseits staatlichen Handels und jenseits diesen individualisierten, ich kaufe jetzt nur noch Fair Trade, weil ich es mir leisten kann, einen Unterschied macht. Und da machen wir einiges. Da machen wir quasi über die Ebert-Stiftung gemeinsam mit den Global Union Federations, also den internationalen Dachverbänden, einiges an Austausch, auch ganz konkret zwischen Deutschland und Nigeria, Deutschland und Afrika, sondern DGB ist da gut dabei, die IG Metall über Industry Hall, zum Beispiel hat eine Kooperation mit dem VW-Netzwerk, also falls ihr das schon mal gehört habt, das geht über den Weltbetriebsrat von VW, der dann auch, der sollte im Februar hierher kommen, das hat nicht mehr geklappt wegen Corona, das kommt jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr. Und dann hier sind jetzt Zulieferer und neue VW-Fabriken dann zu gucken, dass eben auch da die Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Es führt auch so Dinge, die Hubertus heißt, Lieferkettengesetz. Ja, das sind tatsächlich konkrete politische Schritte jenseits der klassischen Entwicklungszusammenarbeit, wo man einen Unterschied machen kann, wo auch eine Partei wie SPD durchaus einen Unterschied machen könnte, um zu sagen, es geht an den Leuten wirklich besser. Das heißt nicht, dass es danach allen gut geht, weder in Nigeria noch im Rest vom Kontinent, aber es geht tatsächlich um so eine Weise, so auf jeder Ebene zu gucken, wie kann man das Ganze ein bisschen sozial direkter machen, würde ich sagen. So auf gewerkschaftlicher Arbeit, auf staatlichem Handel, auch zwischenstaatlichen Handel ist manchmal am allerschwierigsten, also internationale Rahmenabkommen und so weiter und so fort. Aber gerade auch so auf dieser globalen Betriebsebene funktioniert gar nicht so wenig zurzeit. Auch da könnt ihr gerne mal gucken, FES Global Trade Weekend Project ist das, das ist ja das Milko Herberg in Berlin. Da geht auch viel. Und da schauen wir dann neben allen anderen auch, dass wir so diese ganz klassische, das wir ja schon von Users früher kennen, also diese ganz, ganz banale internationalen Austausch und Gemeinschaft eben hinkriegen, damit sich eben auch Leute jenseits von Staatschefs mal kennenlernen. So. Und damit dann eben auch die Gruppe, die Kollegen von der IGBCE mit den Kollegen von Lupeng, das ist der hiesige Ölarbeitergewerkschaft, die sind im gleichen Dachverband und dann hoffen wir mal, ob man die nächstes Jahr mal zusammenkriegen, dass sie sich hier treffen. Also auch eine Konferenz und vielleicht auch ein Bierchen hinterher. So, und das ist ja das, was wir dann konkret machen, wenn ich sage, wir machen die Gewerkschaftsarbeit. Ne? Und das schauen wir halt. Ein bisschen Beitrag zu leisten für mehr Gerechtigkeit. Ich glaube, das wäre jetzt, was wir alle wollen, ob das jetzt die Leute sind, die am Weihnachten gerne spenden, oder die Leute, die halt hier jeden Tag Betriebsratsarbeit machen. Letztlich wollen wir, glaube ich, alle ein bisschen mehr Gerechtigkeit auf der Welt. Das ist so ein schönes weihnachtliches Thema.
Zugegeben. Wir hatten ja vorhin hin und wieder auch mit bisschen mit Absicht das Wort Entwicklungshilfe eingestreut. Das ist ja tatsächlich etwas, was sich bis heute immer noch hält, auch wenn man eigentlich eher von Entwicklungszusammenarbeit heute spricht. Nachdem es für einige, die hier auch zuhören werden, ein Begriff ist, mit dem man nicht jeden Tag arbeitet. Was ist denn der Unterschied?
Also der Unterschied des Wortes soll aber ausdrücken, dass man früher davon ausgegangen ist, es gibt arme Länder und reiche Länder und die reichen Länder müssen den armen Ländern helfen, sich zu entwickeln. Da gibt es dann eben Entwicklungshilfe. Wozu das geführt hat, ist, dass man angenommen hat, dass man als reicher Staat auch besser weiß, was die armen Länder eigentlich brauchen und man ihnen dabei nur helfen muss. So, das hat sich dann als falsch erwiesen, weil man eben nicht weiß, was andere Menschen besser brauchen können sollen. Wie gesagt, man muss da zusammenarbeiten, aber halt immer noch, um sich zu entwickeln. Sprich, die Idee, und das ist eben auch schon, ja, ist gar nicht mal so neu, stimmt, 20, 30 Jahre alt, ist eben, dass, sagen wir mal, jetzt mal konkret am Beispiel SES. Früher, als wir internationale Arbeit bekommen haben, haben wir noch unter dem Genossen Effler als Entwicklungsminister war es, glaube ich, oder vielleicht sogar noch vorher, da hat dann halt der DGB irgendwie 10 junge Gewerkschaftssekretäre, also nur Männer, ausgebildet, um die dann nach Afrika zu schicken, ohne Scheiße, so wurde das kommuniziert, um dann dort die Gewerkschaften aufzubauen. Die ganzen neu unabhängig gewordenen Länder. So. Das ist natürlich grandios schiefgegangen, weil was weiß ein deutscher Gewerkschaftssekretär schon, was ein Gewerkschaftssekretär in Afrika braucht. Außerdem gab es da auch vorher schon Gewerkschaften. So, die haben gerade die Unabhängigkeit erkannt, weil sie konnten schon was. Und heute machen wir das eben eher so, wenn ich jetzt sage, wir haben heute ein Programm, zum also für die Ausbildung, also für die das Team denn der Gewerkschaften hier im Bildungsbereich, ja, dann heißt es eben, dass dieses Training auch schon von den Gewerkschaften hier entwickelt werden wird und dass ich oder auch meine Kollegen, die für die FES arbeiten, dann nur dazu kommen, um da mal an dem Konzept mal mitzuarbeiten und zu gucken, so wo sind denn jetzt vielleicht Elemente, wie sowas mit dem bisschen partizipativer Bildungsansatz, der sich in Deutschland oder anderen Ländern bewährt hat, den man da mal mit reinbringen kann. So, dann wird eben gemeinsam das Modul neu entwickelt und dann macht man halt wieder so ein Treffen, wie jetzt zurzeit gerade stattfindet, um das dann in die Fläche zu machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier von der Friedrich-Ebert-Stiftung Deutschland komme, mir anschaue, was in Deutschland für Programme macht und dann komme ich hierher und dann bringe ich denen das bei. Also das macht man nicht mehr. Und ich würde sagen, das an konkreten Beispiel ist der Unterschied zwischen Hilfe und Zusammenarbeit. Das ist schon ernst gemeint, das ist nicht nur ein Wort, was da ein Unterschied ist. Und ich glaube, in den meisten Fällen funktioniert es auch wirklich jetzt am besten, dass man eingesehen hat, dass wir sagen, also als globaler Norden, also Deutschland und andere reiche Länder, jetzt nicht die Patentlösung haben dafür, wie es der Bitte in Nigeria, Ghana oder ausschaut. Also, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich.
Für mich schon. Ich höre fasziniert zu, auf jeden Fall. Aber ich sehe auch schon, wir kommen langsam, glaube ich, zum Ende.
Genau.
Und ja, hast du noch Fragen? Also das Thema, wir könnten hier, glaube ich, noch stundenlang sitzen und über Nigeria sprechen. Und
genau, also im Zweifel laden wir dich noch 2-3 Mal ein und führen diese Gespräche weiter fort.
Genau.
Genau, aber wir kommen jetzt noch zu einer weiteren Kategorie. Ohne die werde ich definitiv nicht entlassen werden. Das nennt sich 5 Fragen an. Vielleicht kurz das Prinzip. Wir werden dir 5 Fragen stellen. Davon sind 4 Entweder-Oder-Fragen. Und
dann haben wir eine offene Frage.
Dann haben wir eine offene
Frage. Aber zu der kommen wir dann gleich.
Genau. Und du darfst dich bei einer einzigen dieser Fragen enthalten.
Sehr gut.
Genau.
Wenn man eine Frage auch gebraucht, dann sage ich das einfach nicht.
Genau. Ich würde dann gleich anfangen. Also, Charity oder Entwicklungszusammenarbeit?
Welchen Kontext?
Du musst dich entscheiden da.
Sehr gut. Demokratie oder Stabilität?
Demokratie.
Revolution oder Reform?
Immer Revolution.
Gut. Wir lassen Afrika allein vor sich hin arbeiten oder wir übernehmen den Laden und zeigen, wie das Ganze funktioniert?
Das Erste nicht ganz verstanden, aber auf jeden Fall das Erste.
Sehr schön. Und dann kommen wir zur letzten und 5. Frage. Du darfst entscheiden, was die Bild-Zeitung, ja, die Bild-Zeitung, morgen auf ihrer Titelseite abdrucken muss. Welche Schlagzeile lesen wir morgen nach deiner Entscheidung?
Naja, hervorragende Frage, lass mal überlegen. Springer in Rätenhand, Bild-Zeitung abgeschafft.
Genau.
Das ist nicht notwendigerweise die Meinung der FES, aber die Meinung von
Sehr schön. Hast du denn noch Fragen an uns?
Ja, viele, aber ich weiß nicht, ob man die öffentlich stellen sollte.
Können wir dann später nochmal kurz, wenn die Aufnahme gestoppt ist, dann nochmal entgegennehmen, deine Fragen.
Genau. Sonst bleibt uns nur ganz herzlich Danke zu sagen für deine Zeit.
Vielen Dank, wirklich vielen Dank.
Danke für heute. Danke für die Einladung. Interessant.
Immer gerne. Und wie gesagt, unsere Aussage, dass wir dich gern wieder einladen, steht ja.
Wunderbar, gerne. Und danke.
Genau. Also. Bis bald.
Bis Ciao, bald.
Daniel. So, nach diesem aufschlussreichen Gespräch aus Nigeria kommen wir jetzt zu unserer allseits beliebten Kategorie.
Die Schnapsrunde.
So, ihr seid sicherlich gespannt, was denn heute in die Gläser kommt.
Ich nehme mich auch total. Was gibt's denn heute?
Konjagi.
Okay, Konjagi.
Ja, Konjagi.
Gut, sagt mir gar nichts, habe ich noch nie in meinem Leben getrunken, geschweige denn gehört. Klingt nach Cognac. Aber was ist das denn, Milos?
Also, es hat tatsächlich nichts mit Cognac zu tun. Es ist der tansanische Nationalschnaps. Okay. Im Übrigen, wie die heutige Sendung, gesponsert von unserem Gast Daniel Mann. Es trägt den wunderbaren Beinamen The Spirit of the Nation. Ich liebe Zweideutigkeiten im Titel. genau, es besteht aus Alkohol, Konjagi-Flavor, was auch immer das sein mag.
Okay.
Und entionisiertem Wasser.
Entwas?
Entionisiertes Wasser.
Ach so, okay.
Genau.
Interessante Mischung.
Klingt
Ich habe ein bisschen Angst.
Ja, ein bisschen Angst muss man auch beim Podcast haben.
Und ist das jetzt aber so ein schon etwas Beliebtes dann?
Also ist es tatsächlich vor Ort der Nationalschnaps? Ach so, musst du das so, ja, schon gesagt. Das musst du dir vorstellen, es gibt's in diesen formschönen Flaschen, die unsere Zuhörer jetzt nicht sehen.
Ja, genau. Und ich bin auf diese Flasche total fixiert, deswegen habe ich jetzt nur mit einem Ohr zugehört. Aber und
ganz spannend, man kann es vor Ort auch in kleinen Plastiktütchen kaufen.
Konjaki to go.
Sozusagen.
Geil.
Ja, dann. In diesem Sinne reiche ich euch die Gläser.
Ja. Also. Ich rieche.
Und?
Riecht ungefährlich.
Darf das ich sagen schon? Sie alle. Na dann, cheers.
Okay.
Ungewöhnlich, ne?
Ja, also nicht so krass, also nicht so hart, würde ich mir jetzt beschreiben. Und schmeckt, also hat auf jeden Fall irgendetwas an Geschmack, das ich nicht kenne. So. Und ich kann es irgendwie nicht zuordnen, muss ich sagen.
Passt doch zum heutigen Thema.
Ja, wie fandest du denn das Gespräch, Milos?
Spannend. Ich glaube, wir hatten heute den einen oder anderen Aspekt dabei, den man jetzt im Gespräch nicht immer alltäglich hat. Vor allem Nigeria ist dadurch, dass es nochmal der größte Staat in Afrika ist, dennoch vermutlich einer der am wenigsten bekannten, zumindest in Deutschland, wenn man ja eher so von Tunesien hört, Südafrika und so weiter. Aber ansonsten hört man von Nigeria wenig, außer wie halt jetzt zum Beispiel die durch die Proteste. Oder wenn sie halt ab und an mal bei einer Fußball-Weltmeisterschaft standfinden, ja. Hört die Weltbevölkerung sozusagen von Nigeria, aber ansonsten wenig. Von daher fand ich diesen Einblick ziemlich spannend.
Ich fand es auch sehr spannend, vor allem, wie gesagt, ich auch die Proteste so ein bisschen dann auf Social Media mitverfolgt habe und sich auch ganz viele Promis da irgendwie dann dazu geäußert haben. Aber im Konkreten, was da so die gesellschaftlichen Konfliktpunkte sind, vor allem auch, weil das Land ja auch wirklich eine sehr jungen Bevölkerungsanteil hat, ne? Also was meinte Daniel, Durchschnittsalter liegt knapp über 20, wenn ich mich jetzt ungefähr. Und das ist ja schon echt beachtlich, finde ich. Und das dann halt natürlich, wenn dann eben das Land eben von, sag ich mal, Parteien oder Politikern geführt wird, die halt weitaus älter sind. Selbst hier in Deutschland ist das ja immer wieder mal ein Thema. Aber ja, ich fand es halt super interessant und auch wie wenig wir darüber eigentlich wissen und warum eigentlich. Den Aspekt fand ich auch ganz einleuchtend.
Ja, und vor allem, wenn man sich anschaut, fand ich richtig spannend, als er den Fakt gebracht hat, ein Land mit 200 Millionen Einwohner, bei denen über 100 Millionen hat er gesagt, unter der Armutsgrenze leben, in einem Land, das eigentlich der größte Ölexporteur Afrika ist und der eigentlich extrem viel Reichtum produzieren kann, wie ungerecht das verteilt ist.
Ja.
Und was uns ja wieder zum Thema Charity und Entwicklungszusammenarbeit führt, was denken wir denn nun darüber?
Ja, also ich bin nach wie vor der Meinung, dass Spenden etwas Gutes ist, wobei ich das Wort auch nicht so mag, zu spenden. Ich habe es im Überfluss und ich gebe mal was abmäßig, sondern tatsächlich auch der Begriff Entwicklungshilfe, das hat ja Daniel, finde ich, auch super erklärt, dass das eben nicht so, das ist so herab, irgendwie von oben herab gesagt und Entwicklungszusammenarbeit, wenn man auch bedenkt, dass diese Länder ja nicht einfach so irgendwie instabil sind oder eben diese Kluften zwischen Arm und Reich herrschen, finde ich es schon gut, dass man die unterstützt, also gute Projekte unterstützt. Aber wie gesagt, es ist super wichtig, dass man hinterfragt, wohin, wieso, weshalb. Weil das ist ja auch in Nigeria so und in vielen anderen Ländern auch, dass eben die Eliten, die sowieso reich sind, auch weiter reicher werden. Und wie kann das dann sein, dass man so viele Ressourcen hat und aber die Hälfte unter der Armutsgrenze lebt. Also da stimmt ja was nicht. Und wie kann es dann sein, dass die Eliten in einem Land dann weiterhin halt das Geld horten sollen? Und da muss man halt vorsichtig sein, wenn man da auch irgendwie auch von anderen Staaten sozusagen diese Entwicklungsgelder da hinfließen lässt. So. Und da sollten wir aber auch alle ein bisschen einen Blick drauf werfen, finde ich. Ich glaube, wir, also ich finde es halt super interessant, weil einmal gab es halt in Deutschland den Aufschrei oder in Europa, als Erdogan diese ganzen Gelder bekommen hat von den Staaten, wegen halt eben sozusagen als Flüchtlingsgelder, ne, damit, ja. Also die sind ja auch bei weitem nicht bei den Flüchtlingen angekommen, wo sie ankommen sollten. Da gab es einen Aufschrei, aber ich glaube, das lag auch daran, weil ja Türkei ja auch nicht so weit weg von uns ist. Und aber ansonsten sollten wir halt schon ein bisschen hinterfragen.
Genau, ich glaube auch, es tut dringend Not, dass wir über unseren eigenen Tellerrand noch weiter schauen, als wir es bisher getan haben. Ich gebe zu, ich bleib weiterhin sehr kritisch, was Charity angeht.
Ich auch. Charity ist aber für mich was anderes.
Zugegeben. Dennoch hat sich vielleicht mein Blick ein bisschen gewandelt. Dennoch meine ich, dass durch Charity und das Spenden wir ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht darauf achten müssen, dass wir die Gesamtgesellschaft nicht aus der Verantwortung lassen, wenn es darum geht, Entwicklung zu stützen. Weil wir hatten ja heute auch bei Daniel die richtig spannenden Projekte, die FEST zum Beispiel macht, zum Beispiel die Unterstützung der Gewerkschaften vor Ort. Ja. Und da merkt man, wenn man es nicht jetzt schon eigentlich weiß, wie wichtig Gewerkschaften eigentlich sind für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Ort. Und je größer eben der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit ist, umso wichtiger sind Gewerkschaften einfach. Und das können eben so Stiftungen wie die Friedrich-Ebert-Stiftung einfach leisten, was ich bei Vereinen und Gruppierungen, die sehr stark auf Spenden- und Charity-Basis funktionieren, außer jetzt zum Beispiel die Welthungerhilfe oder so, einfach nicht sehe. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, aber ich sehe es im Moment einfach nicht.
Ja, aber das ist doch ein super wichtiger Punkt. Ich glaube, man sollte auch darauf achten und mehr eben Organisationen unterstützen, die vor Ort wirklich dafür die Gelder dafür einsetzen, dass, genau wie Daniel das gesagt hast und du das jetzt nochmal wiederholst, dass bestimmte Gruppen, die dass da eine Wirtschaft aufgebaut wird, dass eben die Menschen Bewusstsein bekommen im Sinne von, was sind ihre Rechte, wenn sie Arbeitnehmerinnen sind, und dass man jetzt, es ist ja schön, wenn man jetzt irgendwie Geld in die Hand nimmt und, mein Gott, klingt jetzt total klischeehaft, aber einen Brunnen irgendwo baut, ne? Das bringt nichts. Ich glaube, man muss halt so langfristige Projekte, die halt die Zivilgesellschaft auch im Bewusstsein stärken, unterstützt. Ich glaube, das ist halt super wichtig. Und ich merke gerade, wir könnten wahrscheinlich 5 Stunden über das Thema reden. Das finde ich, und natürlich gibt es dann auch eben Situationen oder Länder, wo gerade akut wirklich Geld notwendig ist, wie beispielsweise jetzt auch in griechischen Flüchtlingslagern. So, da brauchst du jetzt akut, also die brauchen jetzt akut Unterstützung, aber so langfristig für andere Länder, Projekte, da muss man gucken, dass man eben die Zivilgesellschaft unterstützt, und ohne die Gesellschaft vor Ort, ohne dass die wirklich auch wissen, was ihre Rechte sind oder wie sie damit umgehen sollen, ne, auch gegenüber der politischen Elite oder wie auch immer, kann ja eigentlich ein Land überhaupt nicht sich stabilisieren, oder ich sag mal, wir können da irgendwie auch gar nichts dazu beitragen. Und ja.
Ich glaube, wie man aus unseren jetzt doch durchaus einigermaßen länglichen Auslegungen hört, es gibt nicht den einen idealen Weg, nein, sondern man muss eben ganz genau schauen, was vor Ort die besten Ergebnisse führt. Und ob ihr jetzt zu Weihnachten kräftig spendet oder euch in Organisationen engagiert, die vor Ort was tun, ich glaube, die Hauptsache ist, ihr tut was.
Genau, auf jeden Fall.
So, nach dieser großartigen Schnapsrunde kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, nämlich dem Monatsgrantler.
Leid, wisst ihr, was mir richtig aufgeregt hat? Diese blöde Partei AfD macht es in Präsenz, ihren Parteitag, während Corona umeinander wütet und Leute verrecken an diesem beschissenen Virus. Und die denken, sie können sich da einfach treffen. Und wir anderen, wir halten uns an die Regeln und machen das alles digital. Und die sollen unsere Gesellschaft widerspiegeln. Das glaubst du aber selber nicht.
Milosch, wollen wir noch einen trinken?
Hast du eine Frage? Natürlich.
Ich würde gerne nochmal den Cognac trinken. Dann lass doch mal nochmal anstoßen auf die zweite Folge, dass wir es so weit gebracht haben.
Schon krass, oder?
Ja. Okay.
Weißt du, was wir vielleicht das nächste Mal beachten sollten?
Ich kann es mir, glaube ich, ungefähr vorstellen.
Wir sollten Maxi die Chips wegnehmen.
Auf jeden Fall.
Abonniert uns auch gerne bei Spotify und auf Instagram. Schreibt uns gerne auf Instagram an, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Ihr findet uns unter O-Ton. Auch für Gastvorschläge sind wir offen.
Diese Folge des O-Tons wird Ihnen präsentiert von der SPD. In Bayern